Gute Besserung, der Gesundheitspodcast. Wir blicken hinter die Kulissen des Pflegealltags im Klinikum Osnabrück. Hier kommen Ärzte und Pflegepersonal ins Gespräch mit Sören Hage. Sie erfahren alles Wichtige rund um die Pflege und bekommen Tipps für Ihre Gesundheit. Gute Unterhaltung und gute Besserung.
Ja, herzlich willkommen erstmal. Ich grüße Sie alle. Wie gesagt, ich bin Sören Hage. Zweite Folge jetzt schon bei unserem Podcast Gute Besserung, der Gesundheitspodcast hier vom Klinikum Osnabrück. Ich bin gespannt auf diese Folge, denn es ist ein Thema, das natürlich kein leichtes ist und trotzdem wollen wir vieles lernen. Es geht um das große Thema Krebs und die Krebsdiagnose. Was tun, wenn man selber betroffen ist? Was tun, wenn auch Angehörige betroffen sind, Menschen aus dem Umfeld betroffen sind? Ganz oft bedeutet das ja ein Rieseneinschnitt im Leben, aber es ist nicht immer sozusagen der Anfang vom Ende. Ich glaube, das sollte man gleich am Anfang dieser Stunde auch mal sagen. Das habe ich auch im Vorgespräch immer wieder erfahren von meinen beiden heutigen Gästen. Insofern bin ich froh, dass wir die Chance haben, über Krebs zu sprechen und vor allem auch schwerpunktmäßig über das Thema Blutkrebs zu sprechen, auch darüber zu sprechen, was es eigentlich für medizinische Fortschritte gab in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Es tut sich wahnsinnig viel, auch im Forschungsbereich, was ich noch tun könnte, was es auch für Forderungen gibt, für Wünsche gibt, alles das Thema in dieser Folge. Sag aber, bevor ich selber zu viel sage, erstmal ganz herzlich willkommen, Dr. Corinna Peetz, Chefärztin der Klinik für Onkologie, Hämatologie und Blutstammzellentransplantation hier am Klinikum Osnabrück. Seit mehr als 2 Jahren mittlerweile schon in dieser Position. Ich sage herzlich willkommen.
Ja, Herr Hage, herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, Sie haben es eingangs schon gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir aufklären, was die Diagnose Krebs anbelangt, Schwere von Erkrankungen, wie wir sie mittlerweile therapieren können. Und darüber freuen wir uns, dass wir heute hier das Wort haben, vielleicht Interessierten oder selbst Betroffenen auch etwas mit an die Hand zu geben, was die Diagnose Krebs und gerade unser besonderes Thema Blutkrebs anbelangt. Vielen Dank dafür.
Ich freue mich tatsächlich, wenn man das bei diesem nicht leichten Thema sagen kann, weil es, glaube ich, einfach wichtig ist, dass man drüber spricht, dass dieses Schweigen oder auch dass die Distanz zu dem Thema, die ja in der Gesellschaft durchaus noch verbreitet sind, auch ein bisschen zumindest überkommen wird. Ich hoffe, wir tragen da ein kleines bisschen dazu bei und deswegen freue ich mich auch, dass der zweite Gast heute hier ist, onkologische Pflegefachkraft am Klinikum Osnabrück, Matthias Keim, die also die Pflegeperspektive, die wir im Trailer gehört haben. Herzlich willkommen, ich grüße Sie.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, dass ich eingeladen worden bin. Ja, ich finde es ganz toll, dass die Pflege jetzt zu Wort kommt hier bei Ihnen heute mal und ich so ein paar Dinge vielleicht den Patienten oder Angehörigen mit auf den Weg geben kann. Für zu Hause vielleicht auch. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch heute.
Das Besondere ist und das Wichtige ist, finde ich auch immer, dass Ärztinnen und Ärzte natürlich, das Pflegepersonal und so weiter, dass ihr und dass sie natürlich alle Menschen sind. Das klingt so simpel, aber ich glaube, manchmal, wenn man das Gefühl hat, selber in der Patientenrolle zu sein, dann denkt man erstmal, ja, die im weißen Kittel, das ist vielleicht ein bisschen plakativ, aber ich glaube, die Situation kann durchaus aufkommen und das wollen wir ja eigentlich alle gemeinsam nicht. So verstehe ich Sie auch, so habe ich Sie jetzt bisher auch kennengelernt. Deswegen freue ich mich, wenn wir Sie zu Beginn dieser Stunde, dieser Folge ein kleines bisschen besser kennenlernen.
Jenseits vom weißen Kittel. Wir stellen die Menschen hinter den Profis vor. Ganz direkt, ganz nah. Heute gehen wir auf Tuchfühlung mit.
Ja, zunächst mal mit Corinna Peetz hier aus dem Klinikum Osnabrück. Frau Peetz, wir haben Sie eben schon mal kurz gehört, aber vielleicht nochmal relativ zum Anfang. Was machen Sie eigentlich so in der Region Osnabrück, auch im Privaten, wenn Sie mal ausnahmsweise frei haben und nicht im Klinikum Osnabrück sind? Sie haben gesagt, Sie sind echte Osnabrückerin, ne?
Ja, und da lege ich auch besonderen Wert drauf. Ich bin in Osnabrück geboren, habe dann meine weitere Ausbildung in Bochum an der Universitätsklinik gemacht und bin dann als Fachärztin für Hämatologie und Onkologie halt wieder zurück in meine Heimatstadt gekommen. Was mich sehr freut, dass ich damals auch das Stellenangebot hatte und bin aber jetzt nunmehr seit 2009 wieder hier in Osnabrück tätig und genauso wie Sie gesagt haben, seit 2020 auch in der Funktion der Chefärztin für Hämatologie und Onkologie, Blutstammzelltransplantation am Klinikum in Osnabrück.
Und wenn Sie mal einen Moment haben und durchatmen wollen, also am Finkenhügel ist das ja eigentlich auch ganz nett, da ist man relativ schnell in der Natur. Sind Sie dann so eine, die gern in der Natur unterwegs ist, gerade auch im Sommer, oder liegt Ihre Passion zum Entspannen, einfach auch mal zum Abschalten, gerade von diesem Job, von diesem fordernden Job ganz woanders?
Ich glaube, Sie haben sich sehr gut vorbereitet, Herr Hage, weil Sie vielleicht andere Interviews von mir schon gesehen haben. Es ist die Natur, die mich sehr begeistert. Ich wohne am anderen Ende der Stadt, also nicht am Finkenhügel. Natürlich auch mit viel Land und vielen Möglichkeiten, dass sie wirklich in der freien Natur spazieren gehen können. Wir haben einen relativ großen Garten, um den wir uns kümmern. Es ist gar nicht so das super Hobby, was ich habe, Bungee-Springen oder Ähnliches, sondern...
Das habe ich auch nicht. Bungee-Jumping ist auch nicht meins. Das haben wir schon mal, das haben wir auf jeden Fall schon mal gemeinsam. Schon mal,
cool. Nein, soziale Kontakte und natürlich viel in der Natur. Einer meiner Spezies ist natürlich Wanderung auf Kreta, wo sie wirklich die Möglichkeit haben, wirklich völlig zu entspannen. Und das ist eigentlich so mein Hobby. Natürlich lese ich gerne, ob es nur Fachliteratur ist, manchmal auch Trivialliteratur. Ich bin ja auch nur eine Frau. Aber ja, so ist mein Leben außerhalb des Klinikums.
Ganz kurz noch, gibt es so diese Momente, wo Sie merken, dann ist es ganz besonders wichtig, dass Sie eben gerade diesen Ausgleich haben, weil es ist natürlich logischerweise kein Job wie jeder andere, gerade auch nicht mit Ihrem Schwerpunkt.
Ja, das merken Sie. Und jeder Patient, den wir haben, hat ein gewisses Schicksal. Da können Sie nicht sagen, das ist ein schlimmes Schicksal und das ist noch ein schlimmeres Schicksal. Und natürlich, wir sind nicht nur die Menschen mit dem Kittel in Weiß, sondern dahinter steckt eine Person mit Empfindungen, mit Sorgen. Und Sie nehmen vieles mit und das müssen Sie selber für sich kompensieren. Und das können Sie auch nicht nur in Ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis kompensieren, sondern damit müssen Sie lernen, umzugehen. Ich glaube, im Laufe der Jahre schafft man das sehr, sehr gut, ohne das abzustreifen, aber trotzdem sehr gut damit umzugehen, weil Sie selber natürlich am besten wissen, wie sind die Möglichkeiten, wie sind Therapiechancen.
Da ist vielleicht auch der Vorteil, dann wirklich Expertin zu sein und eben gerade diese Diagnose Krebs, über die wir heute sprechen, nochmal realistischer einordnen zu können als jemand, der das einfach nur sozusagen so allgemein kennt. Und ich hoffe, da tragen wir so ein bisschen bei, auch in dieser Folge, dass wir das alle ein kleines bisschen in Ihre Richtung schaffen, das hinzukriegen. So, Matthias Keim, wie ist es bei Ihnen? Da weiß ich nicht so genau, ob Sie echter Osnabrücker sind, aber gleich weiß ich es und gleich wissen wir alle auch noch ein kleines bisschen mehr über Sie.
Na, ich bin kein Osnabrücker, ich bin waschechter Oldenburger. Ich bin in Oldenburg geboren, habe da vor meiner Pflegekarriere, sage ich mal so, eine Ausbildung zum Tischler gemacht, habe aber nie als Tischler gearbeitet, Zivildienst dann gemacht im Altenheim oder Seniorenheim und da quasi Blut geleckt, was die Pflege angeht, habe dann im Klinikum Oldenburg meine Ausbildung gemacht, da dann auch schon nach dem Examen kurz über die Kardiologie dann in die Onkologie gekommen. Und ja, quasi in dem Fachbereich hängen geblieben, sag ich mal so. Ne? Man sagt ja auch einmal Onko, immer Onko.
Das, ist das so? Ist das so ein geflogener?
Ja, okay. Das ist bei vielen so. Das liegt natürlich nicht jedem der Fachbereich, aber ich habe das als eine sehr, ja, die Kommunikation in der Onkologie als sehr, sehr ehrlich und sehr offen immer wahrgenommen. Und das hat mir sehr gefallen. Und ja, die Patientenbetreuung in dem Bereich macht mir einfach Spaß. Ne? Ich habe dann im Laufe meines Berufslebens erst eine Weiterbildung gemacht zur Stationsleitung. In der Leitungsfunktion bin ich seit 2011. 2009 bin ich nach Osnabrück gekommen. Seit 2011 dann Leitung.
Dann ging es ja relativ schnell in Osnabrück voran, ne?
Ja, muss ich auch sagen.
Also ja, man wusste sofort, was er für Qualitäten hat. Also von daher, sowas müssen Sie natürlich dann auch dementsprechend würdigen.
Also wir haben ja zusammen tatsächlich angefangen 2009 ja. Am Klinikum, Frau Dr. Peetz und ich. Hm? Genau, nee, also wie gesagt, seit 2011 erst in der Stellvertretung und dann 2 Jahre später bin ich dann Stationsleitung geworden. Und jetzt ganz frisch und aktuell abgeschlossen die Weiterbildung zur onkologischen Fachkraft.
So habe ich Sie am Anfang ja auch schon vorgestellt, habe genau. Ich versucht, das Aktuelle mit reinzunehmen. Wir sprechen da gleich nochmal, wenn es genauer um diesen Job geht und um die Tätigkeit noch im Klinikum Osnabrück, was sich da eigentlich genau dahinter verbirgt, was auch vielleicht die eine oder andere Besonderheit ist noch bei der Position der Chefärztin in dem Bereich, wie das eigentlich alles so funktioniert. Ganz kurze Nachfrage nur noch zum Thema Freizeit, damit wir das jetzt hier gleichberechtigt auch abgearbeitet haben. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, also Natur ist mir natürlich auch sehr wichtig. Ich wohne ja auch nicht in Osnabrück, ich wohne in Lotte. Und wir haben da ein alleinstehendes Haus ohne Nachbarn auf dem Land halt, haben viele Tiere, viele Hühner, Hunde, Katzen, Pfauen, Puten, Perlhühner und so weiter und so fort. Und das ist so mein Ausgleich zum Stationsalltag, sage ich mal so, ne? Ja.
Können wir vielleicht?
Aktuell Hundebabys.
Hundebabys?
Sieben Stück. Sechs Stück.
Ja. Können wir vielleicht an dieser Stelle ganz kurz im Nebensatz erwähnen, herzlichen Dank, dass Sie da sind, obwohl Sie Urlaub haben. Ich habe gehört, gerne, Sie gerne. Haben eigentlich einen Fulltime-Job sozusagen auf oder im Haus und um das Haus drumherum, selbst im Urlaub mit diesen ganzen Tieren. Aber das jetzt das Thema Medizin, jetzt das Thema am Klinikum Osnabrück. Wie stellt sich das Klinikum eigentlich da auf? Wie ist es aufgestellt, auch für die Patientinnen und Patienten mit Blick auf das schwierige Thema Krebs, mit Blick auf Blutkrebs im Speziellen? Und darüber sprechen wir jetzt weiter in dieser Stunde.
Gute Besserung, die 60-Sekunden-Sprechstunde.
Ja, und jetzt steigen wir wirklich voll ein in das Thema der heutigen Stunde. Ich habe es gesagt, schwerpunktmäßig Blutkrebs, aber insgesamt das Thema Krebs. Frau Dr. Peetz, wie würden Sie das in aller Kürze einordnen, über das wir heute sprechen möchten, weil es ja wirklich eine große Vielfalt ist?
Blutkrebs, wenn wir uns erstmal darauf beschränken, ist ja im Volksmund das Synonym für Leukämie. Und jetzt spalten sich dann schon die Bereiche. Wir sprechen auf der einen Seite über den großen Bereich der chronischen Leukämien, auf der anderen Seite aber die akuten Leukämien. Und was uns wichtig ist, was wir herausarbeiten wollen, auch für unsere Zuhörer: Blutkrebs ist nicht gleich Blutkrebs, sei es prognostisch und vor allen Dingen sei es auch therapeutisch. Das hatten Sie ja eingangs gesagt. Es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten als noch das, was wir hatten, als wir vor 20 Jahren angefangen haben, Hämatologie zu machen. Blutkrebs ist flüssiger Krebs. Im Gegensatz dazu haben wir in Anführungsstrichen den festen Krebs. Das kennen Sie: Lungenkrebs, Brustkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs. Blutkrebs ist deutlich seltener als der feste Krebs, den wir natürlich auch therapieren.
So, wissen wir Bescheid. Vielen Dank. Das waren ungefähr 60 Sekunden und wir sind mittendrin in unserem heutigen Thema. Und da sollten wir mal dranbleiben. Und ich stelle erstmal die Frage nochmal allgemein zum Thema Krebs. Dieser Satz, Sie haben Krebs. Ich glaube, vor dem haben eigentlich alle von uns Angst. Vor dem fürchten wir uns tatsächlich. Und der eine oder die andere trägt das vielleicht wirklich im Alltag auch mit sich, hat wirklich regelmäßig Sorge, schwer zu erkranken. Vielleicht nicht nur an Krebs, auch an anderen schweren Krankheiten. Aber bei Krebs ist es besonders ausgeprägt. Dann sind Sie diejenigen, die diese Nachricht dann im Fall der Fälle übermitteln möchten und müssen. Wie ist dann die Situation? Vielleicht erstmal, Herr Keim, wenn Sie mit den Leuten dann in Kontakt kommen das erste Mal.
Ja, in der Regel findet das ja in einem geplanten Arztgespräch statt, so eine Aufklärung, so eine Diagnosestellung. Das ist für die Patienten natürlich schon erstmal ein Schlag, das ist ja so, ne? Es entstehen Ängste, dass das Leben bald vorbei ist. Es entstehen Ängste, was ist zum Beispiel mit meinen Kindern, mit meinem Lebenspartner und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz viele Themen, die auf die Patienten einprasseln. Und es, na klar, es entstehen Ängste. Das ist sicherlich so. Dann liegt es natürlich an uns, am therapeutischen Team letzten Endes, die Patienten dahingehend aufzufangen. Wir haben natürlich viele, viele Berufsgruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, ob das Psychologen sind, Onkopsychologen. Wir selber sind natürlich auch immer vor Ort und immer bereit, uns auch mal an die Bettkante zu setzen und mal zuzuhören, was sind denn jetzt Ängste und Sorgen. Ja, und vermitteln natürlich dann auch an die Psychologen. Das machen wir, ne?
Man gehört, wie Matthias Keim das aufnimmt. Frau Dr. Peetz, wie ist es bei Ihnen? Sie sind ja in einer etwas anderen Position, aber natürlich gleichermaßen mit dieser Situation konfrontiert. Wie geht man mit den Leuten um? Wie kommuniziert man das zunächst auch mal? Denn das ist ja der erste Schritt vor jedem therapeutischen Ansatz, vor jedem weiteren Schritt.
Ich glaube, das, was wir alle brauchen, egal in welcher Position wir arbeiten, ist diese soziale Kompetenz. Sie können nicht über den Flur gehen und dem Patienten auf dem Flur sagen, ach so, übrigens, Sie haben Krebs. Das, was Matthias sehr gut dargestellt hat, eine Krebsdiagnose reißt dem Patienten in dem Moment, egal welcher Krebs es ist, den Boden unter den Füßen weg. In dem Moment geht gar nichts mehr. Das ist eine Schockdiagnose, weil wir immer noch, egal wie aufgeklärt wir sind, Krebs verbinden, Chemotherapie, Haarausfall, Leiden und das Ende des Lebens vor Augen haben. Und das ist unsere Aufgabe, allein schon in dem Aufklärungsgespräch Möglichkeiten, natürlich auch Risiken zu besprechen mit dem Patienten und den Patienten aufzufangen. Und nicht nur medizinisch, sondern auch emotional, psychoonkologisch und sozial. Das ist das Wichtigste. Und das machen wir Ärzte, aber das hatte ich Ihnen eingangs schon in unserem Vorgespräch gesagt. Natürlich haben wir einen sehr, sehr engen Kontakt zu unseren Patienten, aber diejenigen, die tagtäglich eigentlich unsere Patienten im stationären Bereich sehen, das sind gerade unsere Pflegenden, die nämlich auch da das Gespür dafür haben müssen, und deswegen bin ich auch so froh, dass wir dieses Team haben, wirklich zu erkennen, wo sind die Sorgen. Ja, viele Menschen verschließen sich natürlich in dem Moment vor der Diagnose. Viele Patienten werden vielleicht auch sogar aggressiv. in dem Moment, warum habe ich diese Krebsdiagnose? Und das ist Teamarbeit, sodass wir mit dem Patienten eigentlich wirklich Schritt für Schritt wachsen und sich auch ganz, ganz tolle Verhältnisse entwickeln. Und das glauben auch die wenigsten. Jeder fragt uns, ach Gott, sowas Schweres, du arbeitest im onkologischen Bereich, das ist ja ganz, ganz schrecklich, hättest nicht was anderes machen können.
So nach dem Motto, ja, man muss jeden Tag schlechte Laune haben, weil es genau, so ein schwieriges Thema ist, so, ne?
Ganz genau, weil alles so schrecklich ist und die Stimmung in unserer Abteilung ist eine sehr, sehr gute und eine sehr, sehr fürsorgliche Stimmung. Das sehen Sie vielleicht in anderen Bereichen, wo mal kurz jetzt nur ein Blutdruck eingestellt wird, das sehen Sie nicht. Sondern es gibt ein Vertrauensverhältnis, was wachsen muss, weil die Patienten legen ihr Leben mehr oder weniger in unsere Hände und wir haben uns darum zu kümmern, in allen Bereichen.
Wenn ich da noch was zu sagen darf, es ist für Patienten ganz, ganz wichtig, natürlich nicht bei Diagnosestellung sofort, aber im Verlauf der Therapie ganz, ganz wichtig, dass man auch mal lacht mit den Patienten. Humor spielt eine große Rolle, auch in der Krebstherapie, das ist wirklich so. Und wir lachen sehr viel auf Stationen. Viele Patienten sind oder auch Angehörige sind immer erstaunt, Mensch, hier ist das, ich will nicht sagen laut, kann auch mal laut sein, aber wir lachen wirklich sehr viel auf der Arbeit, ne, auf Station, auch mit den Patienten. Und das tut den Patienten sehr, sehr gut. Humor spielt eine große, große Rolle in der Versorgung der Patienten.
Auch beim Heilungsprozess dann letztlich. Das ist ja, was man so landläufig auch immer sagt. Ne? Mensch, es geht ganz viel auch um Mindset. Es geht ganz viel auch darum, was passiert eigentlich im Kopf, auch um die positive Einstellung zu einer Diagnose, gerade zu so einer Krebsdiagnose. Ist das tatsächlich nicht zu unterschätzen, Frau Dr. Peetz?
Nein. Wenn Sie therapieren, therapieren Sie nicht nur den Körper an sich mit den entsprechenden Therapien, auf die wir gleich noch näher eingehen, sondern Sie therapieren neben dem gesamten Umfeld, therapieren Sie aber auch, ja, wenn ich jetzt mal so sagen darf, Geist und Seele des Patienten. Und erstmal die Aufklärung, eine solche Diagnose zu haben, damit umzugehen, auch damit zu wachsen. Und nicht nur in dem, ja, ich sage jetzt mal, geschützten Bereich in unserer Abteilung, sondern auch in der Außenwelt. Wie reagieren Menschen in dem Moment, wenn ich jetzt keine Haare mehr auf dem Kopf habe? Bin ich gezeichnet dafür, dass ich jetzt eine Krebspatientin oder ein Krebspatient bin?
Und wie nehmen Sie das im Feedback wahr, wenn ich dazwischen fragen darf, von den Leuten? Ist es nach wie vor so, dass wir gesellschaftlich da noch nicht so weit sind, wie wir sein könnten?
Das sind wir sicherlich noch nicht. Und das muss ich Ihnen ehrlich sagen, wir haben so einen großen medizinischen Fortschritt. Und trotzdem, was die Außenwelt sieht, genau dieses Krebs, Leiden, Chemotherapie und Ende des Lebens, das ist irgendwie manifestiert. Mhm. Ich sage immer, wenn man dreimal einen Herzinfarkt hatte, hat man eine schlechtere Prognose als bei irgendeiner Bluterkrankung oder einer Krebserkrankung, die wir therapieren können und schon weitaus therapieren können. Und erstmal das Verständnis zu geben, was für ein Stadium habe ich jetzt. Und selbst wenn ich es nicht heilen kann, wie kann ich mein Leben aber verlängern unter einer entsprechenden Lebensqualität, die mir bleibt? Und ich glaube, da müssten wir eigentlich diesen Podcast jede Woche machen, um wirklich auch mal die Menschen da draußen aufzuklären über das, was wir alles für Möglichkeiten haben. Immer in der Selbstbestimmung des Menschen.
Das versuchen wir ja so ein bisschen zumindest in dieser Folge zu machen. Bin ich Ihnen auch dankbar, dass wir das so hinkriegen. Vielleicht nochmal mit einem Eindruck nochmal aufzuräumen. Sie haben sie eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Aber es gibt natürlich unzählige Krebsarten, es gibt unzählige Art und Weisen, wie das sich so sozusagen entwickeln kann nach dieser Diagnose. Aber ist es wirklich nach wie vor, nochmal nachgefragt, so manifestiert, dass die Leute im Durchschnitt den Krebs als gefährlicher und dramatischer wahrnehmen, als er in der Breite ist, gemessen sozusagen an der Anzahl der Krebsdiagnosen, die wir in Deutschland haben, ungefähr nach meiner Information 500.000 im Jahr und dem, was sozusagen dann auf dem Weg passiert?
Also ich glaube, dass in vielen, vielen Köpfen, und das zeigen ja auch die Gespräche, die wir mit den Patienten führen, gerade bei der Diagnosestellung immer noch im Kopf ist so, ich habe jetzt Krebs, ich kriege jetzt Chemotherapie, mir wird es ganz hundeelend gehen, ich habe eine graue Haut, mir fallen die Haare aus und ich muss mich ständig erbrechen. Das sind die Dinge, die Leute im Kopf haben, das ist so. Das aber in den letzten Jahrzehnten, und ich kann das ja jetzt aus meiner beruflichen Karriere jetzt so berichten, es hat sich so viel getan, es sind so viele Medikamente auf den Markt gekommen, gerade auch was Übelkeit angeht und so, man kann so viel entgegenwirken, das ist nicht mehr so. Und das kann natürlich immer noch sein, dass man Übelkeit hat und sicherlich gibt es auch Patienten, die sich dann mal erbrechen. Das ist so, aber längst nicht mehr so, wie das früher war. Früher lagen die Patienten im Bett und haben am Tropf gelegen und konnten nichts mehr. Das ist heute ja gar nicht mehr so. Ne? Die laufen durch die Klinik mit ihren Infusionsständern, im Zweifelsfall sogar mit der Chemotherapie dran. Da hat sich ganz, ganz viel getan, die letzten Jahre.
Ist es auch so ein Moment, wo Sie, eine Frage da noch an dieser Stelle, Frau Dr. Peetz, so manchmal so ein bisschen innerlich aufatmen angesichts dieses Fortschritts, den es da auch gibt? Also seit Sie Ihr Studium begonnen haben und jetzt, wie dynamisch da durchaus die Entwicklung war? Weil Sie haben sich ja damals schon entschieden, haben gesagt, ich möchte in diesen Bereich gehen. Sie hätten ja auch einen anderen medizinischen Bereich auswählen können.
Wissen Sie, mittlerweile bin ich in einem Alter, wo sie anfangen, Revue passieren zu lassen, ob sie das alles nochmal so machen würden. Und ich kann, Gott sei Dank, und das ist auch wichtig für mich, jede Frage mit Ja beantworten. Ja, ich würde nochmal Medizin studieren. Ja, ich würde nochmal Ärztin werden. Ja, ich würde auch noch Hämato-Onkologin werden. Das habe ich nie bereut. Und vielleicht hatte ich sogar das große Glück. Überlegen Sie, ich habe im Jahr 2000 habe ich angefangen, als Ärztin tätig zu sein. Was Matthias eben gerade schon gesagt hat, was wir erlebt haben, der Wandel der therapeutischen Möglichkeiten, unabhängig von der Chemotherapie, die teilweise noch einen sehr großen Bestandteil hat, die Entwicklung zu sehen, dass wir auf einmal Antikörper auf dem Markt haben, die viel spezifischer die Tumorzellen behandeln können. Und dann jetzt noch dieser große Bereich der Immuntherapie, bispezifische Antikörper, verschiedene Transplantationsregime. Das wäre vor 23 Jahren wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Und das ist wirklich etwas, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo es wirklich zu einem Umdenken in der Hämatologie und Onkologie kommt, Gott sei Dank, mit verschiedensten Möglichkeiten, die wir 50 Jahre zuvor überhaupt nicht gehabt haben. Da war es die klassische Chemotherapie mit entsprechenden Nebenwirkungen und entsprechenden Nebenwirkungsprofilen, was Matthias auch eben gerade gesagt hat, verschiedene Nebenwirkungen, die wir immer noch wirklich gut einhalten können.
Heißt ja auch dieses, was wir jetzt ein paar Mal schon aufgegriffen haben, so sozusagen Diagnose, Chemotherapie, Ende des Lebens, wird auch immer weniger. Das zeigen ja auch die Zahlen, ne?
Ja, obwohl man nicht den fatalen Fehler machen darf, dass man sagen kann, jede Krebserkrankung ist heilbar. Das Nächste, was Sie immer so in der Presse lesen, gerade so in der Boulevardpresse, die Schauspielerin sowieso hat Brustkrebs im Endstadium. Dass man da erstmal erklärt, okay, was heißt denn eigentlich das Endstadium? Ja, es gibt natürlich bei uns Menschen eine Sterbephase, aber Endstadium heißt im Endeffekt, es ist fortgeschritten, es ist metastasiert. Keiner erklärt aber den Lesern, was bedeutet das? Kann man den Metastasen entfernen? Kann man trotzdem nochmal den Krebs komplett aus dem Körper entfernen und? Und das ist immer etwas, was mich dann auch wirklich ärgerlich macht, wie wenig man aufgeklärt ist, weil, wie Sie eingangs gesagt haben, Krebserkrankungen sind nach wie vor leider in unserer Gesellschaft ein Tabuthema.
Frau Dr. Peetz, die Frage mache ich jetzt spontan einfach dazwischen, aber Sie haben mir vorher gesagt, also alles, was mit Krebs zu tun hat, können Sie beantworten oder zumindest versuchen zu beantworten. Das machen wir jetzt. Vielleicht können Sie
also Moment, da muss ich mal kurz unterbrechen. Natürlich kann ich das als Hämato-Onkologin beantworten.
So machen wir das. Also, vielleicht können Sie ganz kurz, weil Sie selber angesprochen haben, die Stufen sozusagen eines Krebsverlaufes mal aufdröseln, verständlich. Eben haben Sie vom Endstadium gesprochen. Welche Stadien gibt es denn eigentlich sozusagen, um da eben nicht Boulevardjournalismus zu machen, sondern den Podcast vom Klinikum Osnabrück?
Okay, Herr Hage, richtig großes, weites Feld. Jetzt lassen Sie uns mal über den Festkrebs sprechen. Da haben Sie Stadien mit römischen Ziffern eingeteilt in Stadium 1, 2, 3 und 4. Stadium 1 ist immer ein Anfangsstadium, was Sie, wenn wir es vergleichen zum Beispiel bei Darmkrebs, im Stadium 1 wird der Tumor operiert, danach hat der Patient keinen Krebs mehr, braucht keine Therapie. Im Stadium 2 muss man unter Umständen Risikofaktoren sehen, weswegen der Patient vielleicht nach der Operation noch eine Chemotherapie braucht. Im Stadium 3 ist es so, wir bleiben beim Darm, weil man sich das immer ganz gut vorstellen
kann. Aber nach wie vor ganz gut mit Erfolgsaussichten dann bei Stadium 2 häufig.
Ja,
ne? Ja.
Also der Tumor wird operiert und das Wichtigste, was Festkrebs anbelangt, wenn Sie den Tumor operieren können, können Sie den Patienten damit heilen. Also eine kurative Maßnahme. Natürlich brauchen Sie Nachsorge, Untersuchungen über 5 oder 10 Jahre und natürlich kann auch ein Krebs wiederkommen. 100% haben Sie da nie. Im Stadium 3 ist es so, dass der Tumor fortgeschritten ist und Lymphknoten aber direkt zum Beispiel um den Tumor herumgesetzt haben. Dann empfehlen wir, dass man 6 Monate noch eine Chemotherapie macht, begleitend nach der Operation. Und das Stadium 4 ist immer das Stadium, was fortgeschritten ist, weil es metastasiert ist. Also in andere Organe, nicht nur in die Lymphknoten, sondern ein großer Rastplatz für Tumorzellen ist immer zum Beispiel die Leber. Es kann auch die Lunge sein, im Endeffekt jedes Organ, auch das Gehirn.
Und da wird es dann besonders problematisch, ne? Logischerweise.
Weil die Frage ist, wenn Sie jetzt in verschiedensten Organen Metastasen haben, wenn Sie jetzt etwas operieren, dann ist das die Spitze des Eisberges. Natürlich denkt man immer, vielleicht kann man diesen Übeltäter erstmal wegoperieren. Primär geht es aber darum, den ganzen Körper zu behandeln, systemisch, mit einer infusionalen Therapie, ob es nun Immun-, Antikörper- oder Chemotherapie ist. Der Kopf ist noch was ganz Besonderes, weil den würden Sie dann natürlich auch über unsere Strahlentherapeuten am Haus bestrahlen lassen, weil da diese Medikamente nicht so gut in das Gehirn gehen. Aber das ist jetzt schon sehr spezifisch, Herr Hage.
Nee, aber ich danke Ihnen, dass Sie einfach nochmal kurz diese Stadien aufgedröselt haben, damit wir eben bestimmte Fehler alle zusammen vielleicht in der Zukunft nicht mehr machen. Das ist ja schön, wenn wir so einen kleinen Schritt zumindest vorangehen und auch den festen Krebs jetzt mal eben am Rande zumindest so thematisiert haben, weil wir ja jetzt zu unserem Thema des flüssigen Krebs kommen und dann auch mit Blick auf die Leukämie und das ein bisschen einordnen, was da sozusagen auch die Besonderheiten sind, auch mit ganz anderen Ansätzen und vielleicht da nochmal eingeschoben. Also Sie haben ja verraten, es gibt 47 Betten am Klinikum Osnabrück in Ihrem Bereich und natürlich ganz viel auch, was ambulant betreut wird. Das können wir vielleicht, bevor wir zum Blutkrebs kommen, auch nochmal sagen, weil es ja eben nicht heißt, dass wenn man Krebs hat, dass man automatisch immer und ständig lange im Krankenhaus liegen muss, sondern es ganz viele andere Möglichkeiten gibt zu therapieren und auch sozusagen den Krebs wieder loszuwerden oder zumindest unter Kontrolle zu bringen. Vielleicht mögen Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen, Herr Keim, weil Sie ja sonst sich mit den Betten beschäftigen, mit den Leuten, nicht mit den Betten, Gott sei Dank, sondern mit den Leuten, die in den Betten
liegen. Die da drin liegen, ja, genau.
Genau, aber auch sozusagen diese Frage noch mal ein bisschen zu beantworten.
Ja, wir haben unsere 47 Betten auf Station, das ist so. Die Ambulanz, die wir am Klinikum haben, die sollte man vielleicht wirklich nicht unerwähnt lassen. Finde ich ganz toll, dass Sie das zur Sprache bringen. Ich selber habe 3 Monate auch einen Einsatz im Rahmen meiner Weiterbildung dort gehabt. Die Kollegen, die da arbeiten, die haben wirklich, leisten tolle Arbeit, muss man wirklich sagen. Da ist natürlich ein ganz anderes Arbeitsaufkommen, als das stationär nochmal ist. Es ist natürlich eine ganz, ganz andere Arbeit. Da kommen die Patienten ja, liegen auf ihren Stühlen oder auf ihren Liegen und kriegen dann halt ihre Chemotherapien und gehen danach wieder nach Hause. Aber da ist wirklich sehr, sehr eng getaktet das Patientenaufkommen. Ne? Und ich weiß nicht, ob das jetzt ich glaube, Frau Dr. Pietz möchte was ergänzen.
Ist fast so ein bisschen wie in der Schule. Also alle sind sehr diszipliniert und sprechen nicht einfach so rein, sondern mit Finger hoch. Und deswegen, Sie sind jetzt dran, Frau Dr. Pietz.
Im Umgang.
Ja, das merke ich.
Also das, was wir in den letzten Jahren, auch wieder in diesen letzten Jahrzehnten gemerkt haben, dass gerade die Onkologie, nicht unbedingt die Hämatologie, in vielen Bereichen auch, dass sich die Onkologie und Hämatologie zunehmend ambulantisiert. Dass sie Patienten gar nicht stationär aufnehmen müssen für die entsprechenden Therapien. Und der ambulante Bereich, den wir haben, das ist ja das medizinische Versorgungszentrum. Das heißt im Grunde genommen auch
MVZ.
MVZ, genau, ja. Kurz gesagt MVZ. Wo Sie im Endeffekt jetzt nicht von einem Facharzt eine Zuweisung brauchen, sondern vom Hausarzt. Und wir dementsprechend auch darüber Medikamente verschreiben können, Medikamente applizieren können. Und das ist ein sehr, sehr großer Bereich, in dem insgesamt noch 3 weitere Ärzte onkologisch und hämatologisch tätig sind. Und viele Kolleginnen als MFAs, also medizinische Fachangestellte, Arzthelferinnen, die sich da primär um die Patienten kümmern. Und das ist halt dann der große ambulante Bereich, wo wir uns sehr glücklich schätzen können, dass wir natürlich sowas direkt am Haus haben.
Einfach, wo sich die Felder dann auch ergänzen, wo man auch sagen kann, okay, jetzt passt es so, jetzt passt es so. Und zusätzlich noch, Sie haben ja auch gesagt, ärztliche Kolleginnen und Kollegen zusätzlich zu den 10, mit denen Sie sozusagen auf der Station zusammenarbeiten.
Ja.
Ne?
Weil auch das ist ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Insofern, wenn wir einen Patienten im ambulanten Bereich haben, der in dem Moment vielleicht irgendeine Komplikation hat, dann muss der jetzt nicht erst einmal quer durch die gesamte Innenstadt, sondern unsere Kollegen melden sich, die Patienten werden aufgenommen. Genauso wie wir Patienten vielleicht mit einer Therapie, damit sie sich sicher fühlen, einleiten, die dann aber gut und gerne in den ambulanten Bereich können. Und wir sind auch räumlich natürlich voneinander entfernt, weil das 2 verschiedene Strukturen sind. Aber es ist einmal der Weg über den Flur und dann ist man da. Und das ist eine tolle Kooperation, über die ich wirklich sehr, sehr glücklich bin.
Letzte Frage da zwischendurch. Frau Dr. Pietz, provokant vielleicht ein kleines bisschen, liegt es jetzt darin, dass der ambulante Bereich immer größer wird, weil das Gesundheitssystem es in der Form stationär nicht so gut leisten kann, wie man das gerne würde? Oder ist es einfach dem medizinischen Fortschritt in erster Linie zu verdanken, dass viele Menschen einfach nicht mehr im Krankenhaus liegen müssen, die früher im Krankenhaus gelegen haben?
Das kann ich, glaube ich, sehr klar beantworten, dass es hier wirklich der medizinische Fortschritt ist. Weil wir, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, viele Medikamente auch mittlerweile in Tablettenform haben. Und Sie müssen natürlich nicht einen Patienten beobachten im stationären Bereich, wenn er jeden Tag eine Tablette nimmt. Oder wenn er jeden Tag eine Bauchspritze zum Beispiel bekommt. Und das ist das Gute. Also es hat jetzt nichts mit dem Gesundheitssystem zu tun, dass da Kosten nicht übernommen werden, sondern selbst wenn wir eine Erkrankung haben, die weit fortgeschritten ist, es gibt immer diesen Vergleich Lebenszeit und Lebensqualität. Und wenn ein Patient sicher ist durch seine stationäre Behandlung und dann in den ambulanten Bereich gehen kann, dann ist es vielleicht eine begrenzte Zeit, die er noch zu leben hat, aber es ist eine entsprechende Lebensqualität, die er nicht innerhalb eines Krankenhauses verbringen muss.
Ist das nicht einer der größten Fehler oder eines der größten Risiken im Bereich der Krebsbehandlung oder im Umgang mit dem Thema Krebs? Dieser Satz, so und so lange haben Sie noch zu leben, das ist ja auch sowas, was man immer mal wieder hört in der Gesellschaft, in der öffentlichen Debatte und so weiter. Nach meinem Eindruck auch durchaus überspitzt manchmal und ich weiß es nicht, wie man damit so genau umgehen soll. Ist das sinnvoll, sowas zu wagen, sowas zu sagen oder ist das, um das noch einmal abzuklären oder ist es falsch, ist das richtig, gibt es ein dazwischen, weiß ich nicht.
Also ich glaube, das hat auch etwas mit der Kompetenz eines Arztes zu tun. Mhm. Sie können nicht mit einem Patienten sprechen und sagen, so, Sie haben jetzt noch 2 Jahre zu leben. Ich habe öfter Patienten, die zu uns kommen, bei uns dann Therapien weitermachen und die sagen, so, der Arzt hat gesagt, ich habe noch 2 Jahre zu leben. Ich bin jetzt 2 Jahre und 1 Monat dabei. Und ich fühle mich alles andere als jetzt gerade sterbend. Das ist mal ganz salopp gesagt. Das ist eine harte Sache. Ein Patient hat das Recht darauf zu wissen, was der Ansatz seiner Therapie ist. Allein durch die Erfahrung, die wir in den letzten 20 Jahren gewonnen haben, haben sie manchmal Entwicklungen, die sie so noch nie gesehen haben, im positiven Sinne. Manchmal vielleicht auch sogar im negativen Sinne. Nur wenn es wirklich jemanden gibt, der über Statistiken sprechen möchte, dann muss man das sagen, aber das muss man dem Patienten auch erklären.
Dass es Statistiken sind.
Genau, dass es Statistiken sind. Und es geht um Wahrscheinlichkeiten des mittleren Überlebens. Allein diese Aussage finde ich schon im Arzt-Patienten-Kontakt oder im pflegerischen Patientenkontakt fatal.
Gruselig klingt genau, das für das administrativ heißt, gruselig, um es genau zu sagen. Ne?
Ja. Wenn wir wollen ja Klartext sprechen, wir wollen ja auch die Zuhörer aufklären, dann geht es darum, zu welchem Zeitpunkt hat die Hälfte von diesen Patienten das Ganze soweit überstanden? Und das sind Statistiken. Und wer von uns möchte sich schon gerne in eine Statistik reindrücken? Und welche Möglichkeiten haben wir auch wirklich bei der immensen Entwicklung der neuen Therapien, dass wir im Rahmen von therapeutischen Möglichkeiten noch weitere Therapien in der Zulassung befindlich haben, wo wir die Patienten dann auch wirklich weiter therapieren können? Trotzdem, ein mündiger Patient, den wir immer als solches ansehen, muss natürlich die Prognose und Wahrscheinlichkeiten von uns wissen. Nur Zahlen haben in dem Moment, grob gesprochen, vielleicht eine Rolle, aber sicherlich nicht, dass ich anfange, eine Studie zu erläutern. Es sei denn, es wird explizit gewünscht.
Ich sagte das ja eingangs schon, dass ich die Art und Weise der Kommunikation in der Onkologie so schätze. Ich habe es noch nie erlebt, seitdem ich onkologisch tätig bin, dass einem Patienten gesagt wurde, sie haben jetzt noch ein halbes Jahr zu leben. Das gibt es bei uns nicht. Man redet sicherlich von Monaten, von Wochen im Zweifelsfall, ganz final auch Tage natürlich. Aber ich habe das noch nie mitbekommen, dass bei uns ein Arzt einem Patienten gesagt hat, sie haben noch ein halbes Jahr zu leben. Das ist auch unprofessionell. Das gibt es bei uns nicht. Das ist mir nochmal wichtig, jetzt das so klar zu sagen.
In die Richtung ging die Frage auch und jetzt machen wir mal einen kurzen Moment zum Durchatmen, alle zusammen und dann geht's ums Thema Blutkrebs.
Gute Besserung, die Visite. Mein Job, mein Alltag, meine Klinik.
Darum geht's in dieser Folge vom Gesundheitspodcast hier vom Klinikum Osnabrück. Frau Dr. Peetz, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir haben eben schon gesagt, wir haben über Krebs im Allgemeinen gesprochen. Ich wollte so ein paar Fragen da auch mal loswerden, auch im Interesse hoffentlich der Zuhörenden. Und jetzt kommen wir zum Thema Blutkrebs und versuchen das mal ein bisschen zu konkretisieren an diesem einen Bereich. Sie haben vorhin schon mal gesagt, es gibt den Unterschied zwischen festem Krebs und flüssigem Krebs. Jetzt sind wir also beim Bereich des flüssigen Krebs, beim Bereich der Leukämien. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das alles zusammen gut eingeordnet kriegen, dass wir alle zusammen hier was lernen und auch, dass Sie dann, Matthias Keim, auch ergänzen, was es da vielleicht für Besonderheiten gibt, auch im pflegerischen Bereich. Das ist jetzt so unser Kontext und da spielen wir uns jetzt den Ball hoffentlich ganz gut zu. Aber Frau Dr. Peetz, erstmal Nochmal zum Bereich vom flüssigen Krebs, zur Einordnung, dass wir ans Thema rankommen. Was ist Ihnen da wichtig, erstmal zu sagen?
Wir haben drei Untergruppen des flüssigen Krebses. Das ist die große Gruppe der Leukämien. Ich glaube, auf die sollten wir uns auch heute zumindest beschränken. Generell gehören aber Erkrankungen noch dazu, die heißen Lymphome und multiple Myelome. Wichtig ist es bei den Leukämien zu wissen, dass wir grob gesprochen zwei Untergruppen haben. Wir haben die akuten Leukämien und wir haben die chronischen Leukämien. Und warum heißen die einen akut, die anderen chronisch? Die akuten treten sehr, sehr schnell auf. Die chronischen können sehr, sehr schleichend sein, auch über Jahre. Was passiert überhaupt bei einer Leukämie? Bei einer Leukämie ist es so, dass eine Zelle in der Entwicklung innerhalb des Körpers, und das Ganze spielt sich im Knochenmark ab, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, eine Zelle fehlgeleitet ist und sich selber vermehrt. Und diese Zelle hat überhaupt keine Funktion mehr. Und ich gebe immer das Beispiel, Sie kennen das früher, insbesondere von der Großmutter, wenn Sie diese Markknochen in der Suppe hatten. Und
das ist lange her, ne?
Das ist lange her, aber viele erinnern sich vielleicht. Wir haben den Knochen, der ist ganz hart, und da drin ist dieses weiche Mark. Und genau in diesem Mark werden unsere drei Blutreihen gebildet. Das sind einmal die weißen Blutkörperchen. Leukämie heißt eigentlich weißes Blut, damals von Virchow 1900 erst diagnostiziert. Da sind die weißen Blutkörperchen also, da sind die roten und die Blutplättchen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass in diesem weichen Mark, deswegen ist das mit der Suppe halt diese Erklärung, wenn da auf einmal viele Zellen gebildet werden, die verdrängen natürlich die anderen Zellen und das Ganze kann auch sehr drücken im Bereich des Knochens, weil sie kommen nicht mehr weiter. Und vielleicht denkt man immer, ich habe eine Leukämie, das sehe ich auch sofort im Blutbild, weil meine weißen Blutkörperchen erhöht sind. Das ist ja das, was Virchow damals gesagt hat, weißes Blut. Das muss aber gar nicht so sein, sondern bei gerade akuten Leukämien ist es so, dass sie im Blut, also in der Endstrombahn mehr oder weniger, alle Reihen zu niedrig sehen, weil die werden nicht mehr richtig ausgebildet im Knochenmark und können nicht mehr ins Blut durchgespült werden. Das heißt, nur wenn man erhöhte weiße Blutkörperchen hat, heißt es noch lange nicht, dass es eine Leukämie, gerade eine akute ist. Das gibt es auch, aber manchmal ist es gerade eine Verminderung von diesen drei Blutzellreihen, die wir erkennen bei den Patienten. Und das Wichtige ist, vielleicht jetzt noch gerade ganz kurz zur akuten Leukämie, Sie gehen ja nicht zum Arzt und sagen, oh, ich glaube, ich habe eine Leukämie. Manchmal.
Obwohl viele so selber auch dazu neigen, ne, immer mal wieder bei allen möglichen Krankheiten, so ist ja auch die normale Wahrnehmung, Dr. Google schnell gefragt und schnell vielleicht auch eine Fehldiagnose selber gemacht, ne?
Ja, weil die Symptome der Leukämie können ja sehr, sehr unspezifisch sein. Wie gesagt, bei der akuten geht das relativ schnell, dass Symptome auftreten und diese Zellen, weil die sich halt einfach so gut akut schnell vermehren. Jetzt überlegen Sie, wenn alles verdrängt wird, wenn meine Blutplättchen verdrängt sind, die eigentlich dafür wichtig sind, dass ich schnell eine Robe bekomme, wenn ich mich irgendwo gekratzt habe. Auf einmal haben Sie überall blaue Flecke. Das wäre eins der Symptome. Die Blutarmut, weil das rote Blut nicht mehr richtig gebildet wird. Auf einmal eine Blässe, eine Schwäche, eine Antriebslosigkeit. Nachtschweiß, ein großes Thema. Was nicht heißt, dass wir gerade jetzt bei diesen Außentemperaturen nachts vermehrt schwitzen, sondern wirklich so, dass Sie den Pyjama wechseln müssen.
Und das regelmäßig, auch wenn es jetzt keine äußeren Anzeichen dafür gibt.
Ganz genau. Also wirklich, da sind Sie wirklich nass gebadet. Das ist ein Zeichen für diese Aktivität einer Leukämie. Oder kann es sein? Jetzt bitte nicht, dass alle sofort zum Arzt gehen und sagen, um Gottes Willen, ich habe letzte Nacht bei 30 Grad geschwitzt und das muss es nicht sein. Aber es ist wirklich dieser Nachtschweiß gerade, die Leistungsminderung. Und in der Gruppe der weißen Blutkörperchen ist es so, wenn die guten weißen Blutkörperchen, die für unsere Infektabwehr wichtig sind, wenn die auf einmal vermindert sind, haben sie auf einmal Infekte. Das sind Lungenentzündungen, das sind Harnwegsinfektionen und sie haben immer wieder Infekte, weil ihr Körper ein geschwächtes Immunsystem hat durch die Verdrängung der guten Zellen.
So, jetzt sind wir aber wirklich mittendrin.
Ja.
Jetzt habe ich sehr aufmerksam zugehört, muss ich sagen. Ich hoffe, Sie alle auch. Und jetzt sind wir dem Thema ein bisschen näher gekommen. Jetzt wollen wir mal versuchen, auf jeden Fall zwischen chronisch noch mal ein bisschen mehr und im akuten Bereich zu unterscheiden. Sie entscheiden, mit welchem Bereich wir anfangen.
Wir fangen mit dem chronischen Bereich an.
Das machen wir so, damit wir erstmal sozusagen dieses Feld abgedeckt haben und dann kommen wir mal zu dem anderen Verlauf bei dem akuten, auch was da das Besondere ist. Beim chronischen kann man da vielleicht sagen, es ist unterm Strich alles etwas entspannter oder wäre das sehr verkürzt?
Salopp kann man das sagen. Wir haben zwei große Formen der chronischen Leukämien. Jetzt gehen wir noch mehr ins Eingemachte. Das ist einmal die chronische myeloische Leukämie, die sich gerade von den myeloischen Zellen des Knochenmarkes entwickelt. Und die chronisch-lymphatische Leukämie. Vielleicht können wir damit anfangen, weil viele haben das vielleicht schon mal gehört oder sind selber betroffen. Generell, jetzt kommt wieder eine Einschränkung, gehört die chronisch lymphatische Leukämie gar nicht zu den Leukämien, sondern wird eigentlich zu den Lymphomerkrankungen gezählt. Aber zählen wir es jetzt einmal mit zum besseren Verständnis.
Für uns alle, um das Hirn ganz nicht genau überzustrapazieren, ja, aber doch mittendrin zu, ja, sein. Das finde ich gut.
Diese chronisch lymphatische Leukämie ist das, was wir im klassischen Sinne als die Altersleukämie kennen. Das heißt, eine Patientin oder ein Patient haben eigentlich kaum Symptome oder müssen keine Symptome haben. Und in der Routineuntersuchung vom Hausarzt fällt auf einmal auf, dass die weißen Blutkörperchen, die so maximal bis 10.000 sein dürfen, erhöht sind auf 20 oder 30. Und dann guckt man sich die Untergruppen an und sieht auf einmal, dass es gerade diese lymphatischen Zellen sind. Dann machen sie noch Sonderuntersuchungen des Blutes. Knochenmark brauchen sie bei dieser Erkrankung eigentlich gar nicht mehr zur Diagnose. Und dann haben sie die Diagnose gestellt. Und dann fragt natürlich der Patient, um Gottes Willen, ich habe jetzt eine Leukämie, die allerdings zum Lymphomkreis gehört, das ist eine Altersleukämie, was passiert jetzt mit mir, was ist meine Prognose? Und es gibt verschiedenste Formen der CLL, das ist die Abkürzung für chronisch lymphatische Leukämie.
Finde ich gut, dass wir auch Fachbegriffe zwischendurch lernen, kann man so ein bisschen am Ball bleiben.
Und diese Leukämieform müssen Sie überhaupt nicht behandeln, zu dem Zeitpunkt. Was jetzt natürlich für alle Zuhörer sehr, sehr komisch wirkt, wenn wir sagen, okay, wir diagnostizieren eine Leukämie und die müssen wir nicht behandeln. Weil in der Form dieser CLL geht es darum, dass wir sehen müssen, wie viel wird im Knochenmark verdrängt. Und solange unsere Patienten einen guten roten Blutfarbstoff haben, gute Blutplättchen, haben sie ein ganz niedriges Stadium und das müssen sie nicht therapieren. Und das ist natürlich im Angloamerikanischen der Ausdruck Watch and Wait. Also wir gucken uns das Ganze an und wir warten. Und das muss man erstmal vermitteln, dass man sagt, okay.
Gerade beim Thema Krebs, Frau Dr. Peetz, ne?
Bitte?
Gerade beim Thema Krebs,
dass ich als Krebsärztin sagen muss, nee, ich therapiere sie jetzt gar nicht. Nur, das müssen Sie erläutern. Sie müssen diese Patienten natürlich regelmäßig sehen. Sonderuntersuchungen haben Sie als genetische Untersuchung, dass Sie wirklich ein Profil erstellen können, ein Risikoprofil. Das machen wir mittlerweile molekulargenetisch, um wirklich zu sehen, was für Risikofaktoren hat diese chronisch-lymphatische Leukämie. Wann wird sie unter Umständen therapiebedürftig. Aber ich betreue viele Patienten seit über 10 Jahren, wo wir die Laborkontrollen untersuchen, wo wir sehen, dass die Infekte sehr, sehr niedrig sind und den Patienten geht es gut. Die haben nur die vermehrten Blutkörperchen und müssen überhaupt nicht therapiert werden.
Das ist doch schon mal auch eine besondere Erkenntnis, gerade bei dem großen Thema Krebs, was wir jetzt in dieser Folge besprechen. Dieses Watch and wait einfach, also abwarten und zugucken. Mhm. Da hätten ja wirklich die meisten von uns wahrscheinlich gesagt, also da kann sie ja nun wirklich keine Ahnung haben. Wenn man da jetzt also Krebs hat und dann nichts macht. Ja. Es gibt ja die Diskussion um homöopathische Behandlung und dass die Leute sagen, Mensch, muss ich denn mich konservativ behandeln lassen? Das lassen wir vielleicht jetzt alles mal außen vor. Aber so gar nichts zu tun, da werden ja wahrscheinlich die meisten nervös. Aber sie sagen gerade an dieser Stelle genau das Richtige.
Nein, weil, das glauben Sie es mir, das ist jetzt nicht nur osnabrückweit von einer Osnabrückerin gesprochen, sondern das ist weltweit. Und ganz im Gegenteil, es wäre eher fatal, wenn irgendein Arzt auf dieser Welt auf die Idee kommen würde, mit einem guten Prognoseprofil, mit einem guten Labor einen Patienten anzutherapieren. Weil dann haben sie wieder Nutzen und Risiko einer Therapie. Vielleicht noch ganz kurz zu der chronisch-lymphatischen Leukämie. Wir haben viel über Chemotherapie und Nebenwirkungen gesprochen. Die Chemotherapie, die eigentliche systemische Chemotherapie, ist im Laufe der letzten Jahre in der Behandlung der CLL komplett in den Hintergrund geraten. Hier haben wir Medikamente, die mehr als Antikörper wirken. Medikamente, die unsere Patienten bekommen, die gar nicht unbedingt eine Chemotherapie erfordern. Gar nicht unbedingt, muss ich sagen, weil wir haben immer noch die Substanzklassen Antikörper in Kombination mit Chemotherapie.
Und da noch eine Nachfrage an der Stelle. Bekommen denn nur alte Menschen die sogenannte Altersleukämie? Die Frage drängt sich natürlich auf.
Wir haben nach wie vor den Altersgipfel bei der chronisch-lymphatischen Leukämie überhalb des 70. Lebensjahres. Die andere chronische Leukämie, die CML, abgekürzt chronisch-myeloische Leukämie, ist auch eine Erkrankung, wo wir wissen, dass so die Altersspitze, das sind keine Kinder, die eine solche Leukämie bekommen, aber Erwachsene, die zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr sind, obwohl wir schon sehen, die Statistiken sagen, vielleicht sind es gerade 10% um das 30., 40. Lebensjahr. Und wir sehen allerdings immer häufiger auch wirklich jüngere Patienten, die an der sogenannten CML erkranken, auch im Alter von 30 Jahren.
Und ist der Verlauf dann automatisch ganz, ganz anders, weil die Menschen einfach jünger sind? Und ist da das Warten und Zugucken anders als bei den Älteren?
Wenn wir jetzt die CLL einmal abschließen und auf die CML eingehen, diese Erkrankung, die wir auch bei 30, 40-Jährigen feststellen, haben Sie da wiederum ganz andere Therapieformen. Da ist es so, die sollten Sie therapieren. Da gibt es also dieses Watch and Wait nicht. Aber die Therapie ist hier ausschließlich in einer sogenannten Tablettenform. Was jetzt nicht heißt, dass diese Tablette nicht unter Umständen Nebenwirkungen machen kann. Aber ich glaube, das war gerade in der Jahrtausendwende der große Durchbruch, dass die CML eigentlich eine Leukämie gewesen ist, die nie richtig gut zu behandeln gewesen ist. Mit allen Möglichkeiten, was man versucht hat, Bestrahlung, Transplantation und Ähnliches. Und dann ein spezifisches Medikament, das ist das sogenannte Imatinib, auf den Markt gekommen ist. Mittlerweile gibt es viele Nachfolger, die noch besser wirken, die komplett die therapeutischen Möglichkeiten und natürlich auch die Prognose unserer Patienten verbessert haben. Mit einer Entwicklung, dass die Patienten überhaupt diese Leukämie nicht mehr nachweisbar haben und im Endeffekt eine Lebenserwartung haben wie ein Gesunder. Und das ist natürlich einer der genialsten Erfolge, die wir in der Hämatologie erreichen konnten.
Riesenerfolg, einer dieser Erfolge, über die wir gerne sprechen. Natürlich können wir längst nicht über alle medizinischen Erfolge in dem Bereich sprechen, dieser Stunde. Aber ich habe am Anfang ja gesagt, wir wollen immer mal zwischendurch das zumindest einstreuen, dass wir sagen, da hat es echt einen medizinischen Fortschritt gegeben. Insofern ein gutes und konkretes Beispiel. Also wir sehen, was wir alle da zusammen lernen können. Ich hoffe, Sie, wie gesagt, auch allein im Bereich der chronischen Leukämie. Und deswegen können wir, glaube ich, auch einfach die Brücke bauen und nochmal uns den anderen Teil angucken der Leukämien. Und das sind die akuten Leukämien, die sich ganz anders darstellen, die man auch ganz anders angehen muss. Und da ist dann natürlich erstmal die Frage, wie zeichnet sich eine akute Leukämie aus, Frau Dr. Peetz?
Also jetzt hatten wir ja schon die Unterscheidung der chronischen Leukämien. Im Endeffekt ist es bei den akuten genau das Gleiche. Sie haben als große Gruppe die akuten lymphatischen Leukämien. Wenn Kinder akute Leukämien haben, sind das fast ausschließlich immer die akuten lymphatischen. Haben aber dann noch den Altersgipfel auch im späteren Alter. Auch Jugendliche gerade. Die akute myeloische Leukämie ist mehr so die Leukämie, die nicht im Kindesalter auftritt, sondern bei den Erwachsenen, jungen Erwachsenen bis ins höhere Lebensalter. Und akut heißt, Symptome treten akut auf. Viele Patienten berichten, vor 2 Monaten habe ich noch den Rasen gemäht, ich war aktiv, bin Kegeln gegangen, bin wandern gegangen und jetzt kann ich gar nichts mehr. Ich habe auf einmal blaue Flecke, ich habe sofort Luftnot in dem Moment, wenn ich mich belaste. In Klammern, weil der Sauerstofftransporter, das rote Blut, verdrängt wird in dem Moment.
Deswegen sagt man ja auch, Höhentraining ist super für Sportler, weil dann sozusagen die roten Blutkörperchen mehr werden und der Sauerstofftransport besser wird und genau das Gegenteil passiert dann. Oder ist das jetzt ganz quer?
Ja, nur in dem Moment ist es halt, das Problem ist, weil ja diese Blutbildung verdrängt wird. Also jetzt bitte nicht mitnehmen aus diesem Podcast, wenn man schlechtes Blut hat, dass man dann in die Höhle gehen soll, sondern das ist dann ja ein...
Definitiv nicht, ja. Aber was ich damit sagen wollte, war sozusagen der Bereich, je weniger rote Blutkörperchen dann im Blut sind, desto weniger belastbar sind die Menschen, desto weniger Ausdauer hat man. Und deswegen diese Brücke in meinem Kopf zu sagen, wenn man seine Ausdauer unabhängig von Krebs jetzt steigern will, dann sagen ja viele Höhentraining, weil dann sozusagen mehr rote Blutkörperchen gebildet werden. Dass wir dann sagen, nur einfach als Erinnerung, das ist im Krebsbereich problematisch.
Und mit solchen Symptomen, die dann für den Patienten noch sehr unspezifisch wirken, geht der Patient natürlich zum Arzt. Der nimmt ein Labor ab und wie gesagt, man muss nicht unbedingt sehen, dass die weißen Blutkörperchen erhöht sind. Alle Zellreihen können eigentlich vermindert sein. Dann machen wir Sonderdiagnostik. Dazu gehört auch die Mikroskopie dieses Blutbildes, wo sie auch wirklich diese bösartigen Vorstufen teilweise schon im peripheren Blut erkennen können. Aber natürlich auch immer in der Diagnostik das Knochenmark nochmal untersucht werden muss. Und das sind ganz spezifische Untersuchungen, auch wieder molekularpathologisch, molekulargenetisch, um auch dort ein Risikoprofil zu erstellen. Weil diese beiden großen Gruppen der akuten Leukämien unterteilen sich dann noch gerade bei der AML in mindestens 6, 7 Untergruppen, bei der ALL auch in 3 große Gruppen. Sodass es dann bei der Therapieentscheidung immer darum geht, können Sie überhaupt eine klassische Chemotherapie machen? Das ist sicherlich eine Therapie, die Sie ausschließlich bei den, ich Anführungsstrichen fitten Patienten nur im stationären Bereich machen können, weil sie eine lange Phase der Therapie haben und eine lange Phase in dem Moment, wo sie ja mit einer klassischen Chemotherapie wirklich alle Zellen entfernen, weil sie wollen auch den Übeltäter, sage ich jetzt mal, diese Mutterzelle erreichen, sodass unsere Patienten über Wochen auch wirklich ohne ein Immunsystem, ohne ein blutbildendes Organ wirklich bei uns auch stationär sind und dementsprechend unterstützende Maßnahmen brauchen.
Und da kommen Sie jetzt ins Spiel?
Da komme ich ins Spiel.
Okay. Matthias Keim, würde ich mal sagen. Also gerade die besondere Herausforderung in der Pflege, die sich dann in diesem Bereich ergibt, wenn die Menschen mehrere Wochen im Krankenhaus sind. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass gute Laune wichtig ist, dass das Miteinander wichtig ist, dass Kommunikation wichtig ist, das ist das eine. Und trotzdem ist die eigentliche Pflege natürlich essentiell, gerade in diesem Bereich, wo es gefährlich wird, auch was Keime angeht.
Ganz genau,
ja. Sagen Sie mal, bevor wir ernsthafter werden, ne? Aber mit dem Namen Keim, ich komme ja nicht drum herum, wie
ja,
wahrscheinlich
das war so klar.
Wahrscheinlich wie jede Patientin und jeder Patient auch, einer, der die Keime vermeiden muss und Keim heißt,
ja.
Ne? Passiert manchmal.
Sie das muss ich mir sehr, sehr oft anhören, ist auch oftmals ein Lacher natürlich, ne? Aber das ist okay, ich stehe zu meinem Namen.
Sorgt dann für den guten Moment vor ja, der oder während der Behandlung tatsächlich
ganz genau,
manchmal.
Ganz
ja,
genau.
Okay, dann alle, die das hören und sie dann vielleicht mal in irgendeiner Form kennengelernt haben oder so, wissen jetzt, worum es geht.
Darf jeder einen Scherz über meinen Namen machen, kein Problem.
Alles klar, gut. So, aber zurück sozusagen zum Ernst der Lage. Wie sieht das dann aus mit der Pflege solcher Patientinnen und Patienten in diesem kritischen Stadium?
Ganz wichtig ist natürlich eine gute Beratung seitens der Pflege, was Maßnahmen angeht. Wir kontrollieren natürlich bei jedem morgendlichen Durchgang, den wir machen auf Station, ob der Patient Blutungen hat, also Einblutungen ins Hautgewebe, in die Mundschleimhaut. Wir gucken jeden Morgen oder im Grunde in jeder Schicht bei jedem Durchgang einmal in die Münder und gucken, ob halt Einblutungen in die Mundschleimhaut stattgefunden haben. Schulen natürlich auch die Patienten, was so Eigenbeobachtung angeht. Wir kontrollieren mehrfach am Tag die Temperatur. Immer ein Temperaturanstieg ist ja immer ein Zeichen auch für eine Infektion und das halt im Auge zu behalten. Wir fragen die Patienten nach Stuhlgang, gibt es Blutauflagerungen zum Beispiel, was den Stuhlgang angeht, wie sieht der Urin aus und solche Dinge besprechen wir mit den Patienten. Also Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Das sage ich den Patienten auch immer direkt im Aufnahmegespräch. Wir müssen miteinander sprechen. Wir schaffen das zusammen, wir gehen da zusammen durch. Wir verstehen uns von der Pflege als Partner letzten Endes, auch was die Patienten angeht, als Vermittler zu den Ärzten. Wenn da irgendwelche Auffälligkeiten sind, muss das natürlich weitergegeben werden. Vielleicht ein Stück weit manchmal auch als Anwalt, das ist auch so. Das sind so die Themen, die wir mit den Patienten haben, was Leukämien angeht. Ne?
Und was heißt das dann gerade vor dem Hintergrund, dass das Immunsystem dann ja wirklich runtergefahren wird. Mhm. Frau Dr. Petz hat es eben gesagt, dass man im Prinzip den Übeltäter fassen muss und möchte und natürlich beim Blutkrebs nicht operieren kann, sondern es auf andere Art und Weise machen muss. Also in welchem Zustand sind die Leute dann, beziehungsweise wie schwierig ist es dann auch in diesem sehr hygienischen Bereich umgehen zu müssen mit den Menschen im täglichen Umgang?
Ich glaube, dass das Thema für die Patienten gar nicht so schwierig ist. Da muss man natürlich anleiten immer wieder und das erklären, aber das verstehen die Patienten, glaube ich, schon ganz gut. Schwieriger ist es manchmal tatsächlich mit Angehörigen, wenn die auf Station kommen. Da müssen wir natürlich auch immer wieder, es kommen natürlich öfter Patienten, wobei wir auch eine Einschränkung haben, wenn die Patienten, gerade bei den Leukämie-Patienten, sollten natürlich nicht da 6 Leute im Zimmer sein und ohne Mundschutz und so. Ne? Da müssen wir halt anleiten. Aber das klappt eigentlich in der Regel ganz gut auf Station, muss ich sagen.
Also wir haben gesonderte Zimmer natürlich für unsere Leukämie-Patienten. Ja. Einzelzimmer beziehungsweise maximal 2-Bettzimmer mit einer Umluft, ja, die sie so sonst vielleicht nicht haben. Wir gehen in diese Zimmer natürlich nur mit Mundschutz, weil in der Phase, wenn die Patienten, auch wenn sie auch schon zu uns kommen, ist das Immunsystem natürlich auch schon gestört, dadurch, weil die bösen Zellen halt alles verdrängen. Aber im Rahmen auch der Therapie ist es so, dass es eigentlich noch sensibler zu behandeln ist als ein Baby. Weil ein Baby bekommt immer noch das Immunsystem der Mutter mit, wenigstens für gewisse Monate. Und unsere Patienten, genau das, was Matthias gesagt hat, wenn ein leukämieerkrankter Patient Fieber bekommt, dann kann der nicht warten bis zum nächsten Tag, dass er vielleicht mal ein Antibiotikum vom Hausarzt bekommt, sondern er hat überhaupt keine Schutzmechanismen, keine Abwehr. Und das geben wir ihm medikamentös, nicht nur gegen Bakterien, gegen Viren, gegen Pilze. Und dementsprechend natürlich auch die Reinigung der Zimmer, die Umluft innerhalb dieser Zimmer, was dann schon sehr gesondert behandelt wird.
Also wir sagen den Patienten auch zum Beispiel, kann ich ja mal kurz vielleicht erwähnen, was so Hygienemaßnahmen angeht. Also wir beziehen dreimal in der Woche das Bett komplett neu oder halt bei Bedarf natürlich. Wenn ein Patient jetzt zum Beispiel Nachtschweiß hat, dann lassen wir den natürlich nicht im nassen Bett liegen. Das wird natürlich dann frisch gemacht, das ist ja klar. Aber täglich werden die Handtücher gewechselt. Wir sagen dem Patienten, die Unterwäsche täglich wechseln. Ich glaube, wir machen das sowieso, aber das ist halt ist eine Vorgabe. Oberbekleidung.
Hilft mal, ist auch im allgemeinen Leben.
Ja, natürlich, ja, aber es gibt ja halt auch andere Leute, ne? Naja, egal. Oberbekleidung zum Beispiel jeden zweiten Tag wechseln. Also sie sollen jetzt nicht eine Woche im selben Schlafanzug im Bett liegen, das jeden zweiten Tag wirklich dann auch wechseln. Wir geben verschiedene Prophylaxen, was Pilzinfektionen zum Beispiel angeht. Das ist eine Suspension, die Patienten im Mund nehmen und dann runterschlucken, dass die ganze Speiseröhre und so damit dann halt benetzt ist, sage ich jetzt mal so lapidar. In Tablettenform, diese Prophylaxen, was Frau Dr. Pilz angesprochen hat, das ist zum Beispiel das Aciclovir, was wir da geben, um halt eine Herpesinfektion auszuschließen. Also viele, viele Maßnahmen. Ne? Nasen werden eingeschmiert mehrfach täglich.
Und die besondere Form des Essens.
Ja, auch das Essen, genau, stimmt. Da haben wir auch ganz strenge Vorgaben, zum Beispiel keine Hülsenfrüchte, weil die oft mit Pilzsporen belastet sind. Alles muss erhitzt sein, was die Patienten zu sich nehmen, dass da Keime letzten Endes abgetötet sind.
Also auch kein frischer Salat oder so in dem.
Nein, ja. das nicht. Da ist im Moment in der WHO gibt es neue Vorgaben, aber bei uns sehen wir das noch relativ streng, was das angeht. Ne? Also da würden wir auch im Zweifelsfall die Ernährungsberatung dann zum Beispiel mit einschalten, die dann zur Beratung kommen zu den Patienten und dann nochmal Aufklärungsleistungen erbringen sozusagen. Wir haben aber natürlich auch Flyer entwickelt, wo in kurzen Stichpunkten die Patienten nachlesen können, wie an was für Hygienemaßnahmen sie sich auch zum Beispiel zu Hause halten sollen. Wenn sie dann entlassen werden, zum Beispiel keine Blumen mit Blumenerde in der Wohnung haben, keine Gartenarbeiten machen, das Haustierkontakt auch wichtig reduzieren und so, ne? Katzentoiletten vielleicht dem Partner sauber machen lassen, sowas alles. Ne? Also es ist ein ganz, ganz großes Thema, was wir da zu bearbeiten haben mit den Patienten.
Gut zu wissen, dass Sie da auch da in diesen Bereichen die richtigen Ansprechpartner sind, weil ich glaube, viele, die uns hören, denken jetzt, haben sofort jetzt nicht an Blumenerde gedacht beispielsweise oder so, aber jemand, der schon mal jemand anders im Krankenhaus besucht hat, weiß auch, Schnittblumen kann man normalerweise machen.
Nee, bei uns auch
bei Ihnen auch
verboten.
Nicht. Ist auch verboten. Mhm. Also auch haben wir wieder was gelernt. Also ich da war immer noch auf dem Stand sozusagen Blumentöpfe.
Also aber auch nur, ne? Bei uns auf Station so. Ne? Andere Stationen dürfen
Stationen
das natürlich.
Andere Stationen dürfen das, aber auch da ist ja dieser Blumentopf so nach dem Motto, hält länger mit Erde, normalerweise nicht erwünscht, aber die Schnittblumen ja. Wir merken uns aber bei Ihnen auf der Station weder das eine noch das andere, auch das am Rande. So.
Also man kann zum Beispiel ganz schön, das sage ich den Patienten ganz gerne, wenn die Frau dann mal eine Rose zum Beispiel mitbringen will, in ein Wegglas packen mit Deckel, dann ist da ja, von außen kann man das abwischen und dann sieht man die Blüte durchs Glas halt. Ne? Oder wir stellen sie draußen auf die Fensterbank, das machen wir natürlich auch. Aber grundsätzlich sind Schnittblumen auf Station verboten, ja.
Mhm. Also ich würde sagen, bis zu dieser Stelle haben wir viel gelernt, sowohl über den festen Krebs zwischendurch, relativ am Anfang dieser Folge, als auch über den flüssigen Krebs, die Leukämie in den verschiedenen Formen, einmal im chronischen Bereich und einmal im akuten Bereich. Da sind wir hoffentlich alle ein bisschen schlauer geworden. Frau Dr. Pilz, ich würde Ihnen deswegen nochmal eine etwas andere Frage stellen und nochmal kurz zum Thema Knochenmarktransplantation kommen, gerade weil das auch so ein gesellschaftlich relevantes Thema ist. Wie geht man das eigentlich an? Wie soll man sich eigentlich eintragen? Diese ganzen Geschichten, die ja immer wieder promotet werden, muss man teilweise nur an die Bushaltestellen gucken. Und zum Glück gibt es ja da ordentliche Kampagnen. Wie relevant ist wirklich dieser Bereich der Knochenmarktransplantation? Für welchen Bereich ist der relevant? Und warum sollten wir vielleicht alle da ein bisschen aufmerksamer sein?
gerade für die akuten Leukämien. Und zwar bei einem gewissen Risikoprofil, gerade bei den akuten lymphatischen Leukämien, haben sie immer den Weg nach der systemischen Chemotherapie, die sie über Zyklen zuerst machen bei den Patienten, dass dann eine sogenannte allogene Stammzelltransplantation erfolgt. Sie sagten jetzt Knochenmarktransplantation. Heutzutage können wir in den meisten Fällen wirklich Stammzellen transplantieren, was natürlich für den Spender, es muss ein Fremdspender sein, sonst haben wir den Übeltäter, sage ich, diese Mutterzelle ja gar nicht erreicht, sondern es muss komplett ausgetauscht werden. Und da kooperieren wir sehr gut mit der Universitätsklinik Münster. Alle unsere Patienten werden dort, wenn es so sein sollte, dass sie aufgrund ihres Risikoprofils allogen transplantiert werden, dort vorgestellt. Auch da arbeiten wir Hand in Hand und Sie sehen schon, es muss ein großes Netzwerk um unsere Patienten passieren, sodass man nicht sagen kann, wir sind in einem Krankenhaus am Rande der Stadt, wir sind keine Universitätsklinik, sondern wir haben universitären Standard durch die Kooperation mit anderen Kliniken.
Und da vielleicht der Aufruf aber durchaus auch noch so nimmt man es ja gesellschaftlich wahr, zu noch höherer Bereitschaft, was die Spender angeht, oder?
Was die Typisierung anbelangt, weil deswegen hatte ich jetzt nochmal direkt gesagt, es geht nicht um eine Knochenmarkspende, weil wenn man sich jetzt wieder den Markknochen vorstellt und überlegt, wie entzieht man denn überhaupt das Knochenmark bei mir, sondern die Testung allein, diese Typisierung bedeutet ein Stäbchen in den Mund. Und dann können wir schon verschiedene Faktoren untersuchen, ob ein Spender als Spender wirklich für einen zum Beispiel Leukämieerkrankten in Frage kommt. Und dann ist es im Endeffekt nur noch für den Spender eine Blutwäsche. Das heißt, sie müssen sich vorher Spritzen geben, damit die weißen Blutkörperchen in diesem Knochenmark nochmal richtig hochgekurbelt werden. Und sie sind dann für mehrere Stunden an dieser Blutwäsche, ähnlich wie bei einer Dialyse, wo die Stammzellen dann hinausfiltriert werden. Und ja, damit dann, wie die DKMS ja auch sagt, eine der größten Organisationen in Deutschland, wirklich damit Leben retten kann.
Auch das, wenn ich da ergänzen darf, ist vielleicht auch eine Errungenschaft in den letzten Jahrzehnten. Früher hat man ja wirklich bei den Spendern Knochenmark entnommen. Das war ja eine richtige Operation. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so. Und ich glaube, auch das ist immer noch bei vielen Menschen im Kopf, wenn ich jetzt Knochenmark, mich als Knochenmarkspender in Anführungsstrichen typisieren lasse, dann werde ich operiert. Das ist ja gar nicht mehr so. Das ist ja nur noch ein minimalinvasiver Eingriff, wenn ich das jetzt so sage, wie Frau Dr. Peetz gesagt hat, im Grunde wie eine Blutwäsche.
Deswegen habe ich das früher noch als Knochenmark formuliert, um dann nochmal gleichzeitig mit aufzugreifen, dass wir sozusagen diesen Bereich ein bisschen anders haben als früher. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz gute Geschichte, weil viele ja noch Knochenmark im Kopf haben und dann Stammzellen. Und wie verhält sich das eigentlich und wie kann man eigentlich helfen und dann letztlich auch Leben retten? Ich glaube, das ist ja eine ganz, ganz wunderbare Aussage, auch gerade in diesem Bereich, dass wir manchmal selber ja viel mehr und viel schneller was tun können für unsere Mitmenschen, als wir das manchmal auch so denken, gerade in diesem Bereich. Also das ist sozusagen ja nochmal der Werbeblock, glaube ich, im Interesse aller. Wir sehen, wie diese Zeit verfliegt hier in dieser Folge. Deswegen kommen wir wirklich auf die Zielgerade. Und ich frage einfach nur nochmal, Frau Dr. Peetz, was würden Sie sich wünschen, gerade auch im akademischen, im wissenschaftlichen Bereich nochmal mehr? Wo muss vielleicht nochmal mehr geforscht werden? Wo würden Sie sagen, okay, wir sind schon echt weit gekommen, wir haben schon tolle Sachen erreicht, aber da wäre es gut. Haben Sie da bestimmte Ansätze?
Die Forschung läuft weiter. Und gerade jetzt immens, wirklich von Monat zu Monat, gerade was neue Therapiemodalitäten anbelangt, gerade auch jetzt im Bereich Immuntherapie, Chemotherapie, Bestrahlungstherapie. Ich glaube, das läuft weiter und das läuft weltweit weiter für unsere Patienten, für die Entwicklung und die prognostische Verbesserung unserer Patienten. Das, was ich mir wünschen würde, ist mehr Aufklärung. Mehr Aufklärung für die Öffentlichkeit. Krebs ist nicht gleich Krebs. Leukämie, haben wir heute gelernt, ist nicht gleich Leukämie. Und wir haben viele Möglichkeiten der wirklich guten Therapien. Und auch wenn nicht alle Therapien kurativ sind, sind es aber Therapien. Und ich glaube, das muss auch mehr in unsere Köpfe.
Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort einfach an dieser Stelle zu dem ganzen Thema Krebs, wo wir versucht haben, über die psychologischen Aspekte zu sprechen, auch darüber zu sprechen, dass man auch durchaus die Angst nehmen kann an der einen oder anderen Stelle, dass es um Teamarbeit geht, dass es um ein Miteinander geht, dass es nicht immer nur darum geht, Diagnose, Chemotherapie, Ende des Lebens. Also da habe ich viel mitgenommen von dem, was Sie gesagt haben. Und insofern danke ich einfach mal sowohl sozusagen dem pflegerischen Bereich repräsentiert von Ihnen, Matthias Keim, als onkologische Pflegefachkraft, was nochmal eine ganz besondere zusätzliche Ausbildung ist. Da haben Sie uns ein bisschen teilhaben lassen an Ihrem Wissen. Insofern herzlichen Dank. Sehr und nochmal Glückwunsch auch zu diesem neuen Schritt der neuen Ausbildung, die Sie ja noch gar nicht so lange haben. Mhm. Und herzlichen Dank an Sie, Frau Dr. Peetz, einfach für die unterschiedlichen Einschätzungen hier im Podcast. Und ich glaube, da haben die Leute gehört, dass wir es mit einer Expertin zu tun haben im Klinikum Osnabrück. Ich danke Ihnen.
Das hat mich sehr gefreut. Vielleicht einen Schritt weiter in der Aufklärung. Das würde mich wiederum sehr, sehr freuen. Vielen Dank.
Ich sage nochmal danke. Das war die zweite Folge hier vom Gesundheitspodcast vom Klinikum Osnabrück. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Ich bin Sören Hage. Bis dahin eine gute Zeit. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund oder werden Sie schnellstmöglichst gesund. Alles Gute.
Das war es für heute. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns gern auf Spotify und verpassen Sie keine neuen Ausgaben mehr. Ihnen gute Besserung oder weiterhin gute Gesundheit. Wir sagen Danke fürs Zuhören. Unser Podcast wird moderiert von Sören Hage. Musik Jane Bodega. Stimme im Hintergrund Kirsten Schumann. Studio und Equipment US Radio. Der Podcast ist eine Kooperation mit dem Klinikum Osnabrück.